Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Womit brilliert Litauen in Locarno? Was hatte der zweite Tag der Ruhr-Triennale im Angebot? Und worüber haben sich samische Künstlerinnen in Berlin gefreut? Das internationale Filmfest in Locarno. Würde es in der 77. Ausgabe einen goldenen Leoparden für deutsche Produktionen geben? Immerhin, 5 Filme standen im Wettbewerb der Jury um Jessica Hausner. Aber die österreichische Regisseurin übergab das große Tier der litauischen Debütantin Saulė Bliuvaitė für ihr Drama Toxic. Es erzählt von Teenagerinnen, die ihren Körper schänden, um im Modelgeschäft einzusteigen. Eine Kritik am System geschundener Mädchenkörper, sagt die Regisseurin.
The story follows this tragedy of people that feel bad about their bodies.
Es ist die tragische Geschichte von Menschen, die sich schlecht in ihrem Körper fühlen, die meinen, sie seien hässlich und würden nicht der Norm entsprechen. Es geht also um das System, das die Norm definiert. Aber ich wollte, dass meine Figuren sich aus dem System befreien können.
Patrick Wilinski, hat Toxic für Sie den goldenen Leoparden verdient?
Etwas überraschend fand ich die Entscheidung schon, muss ich sagen. Es ist immer ein Statement, wenn die Jury einem Debütanten oder in dem Fall einer Debütantin den Hauptpreis eines Festivals gibt. Aber vielleicht ist auch das hier so ein bisschen zu verstehen als ein Investment in die Zukunft des Autorenkinos, weil die Regisseurin schon eine sehr reife Kinostimme ist. Also sie erzählt diese Geschichte dieser zwei Teenagerinnen, die in einem sehr trostlosen Industriestädtchen aufbauen. Da gibt es so ein kleines ekelhaftes Flüsschen, in dem man gar nicht baden möchte. Und sie wollen unbedingt diese Karriere im Model-Business einfangen, aber man weiß sofort, sie werden es am Ende nie schaffen. Man sieht die Erwachsenen um sie herum, die sind alle übergewichtig, mit Alkohol und Ehebruch beschäftigt, die Mädchen sind vernachlässigt, bestellen sich so Bandwurmeier im Internet, um noch dünner zu werden. Also sie schänden ihre Körper, warten auf ein Leben, das wahrscheinlich nie kommen wird. Aber was ich sehr schön fand, ist, dass die Regisseurin sich nicht in so einem Miserabilismus begnügt. Sie gibt diesen Mädchen auch immer wieder so einen Ausblick. So eine Wärme der Freundschaft. Und das ist ein Film, der diese weibliche Lebenswelt sehr präzise zusammenfasst und dadurch auch eine sehr authentische Qualität hat.
Das war ja heute ein großer Tag für das litauische Kino, denn noch ein zweiter Spielfilm kriegte gleich mehrere Auszeichnungen.
Ja, das ist ganz interessant. Also das litauische Kino ist jetzt nicht so auf unserer Landkarte präsent. Man sieht sehr wenige Filme und hier waren es gleich 2 im Wettbewerb und die werden so reich beschenkt. Der zweite Film, Dry Drowning, hat 2 Preise bekommen, beste Regie, und das Schauspielteam wurde ausgezeichnet. Das ist ein sehr spannender Film. Er erzählt eigentlich erstmal eine banale Geschichte von 2 Schwestern, die mit ihren Männern und Kindern Sommerurlaub machen. Klassischer Mittelschichtsurlaub. Man redet über Geldprobleme. Das eine Paar hat Glück beim Sex, das andere hat kein Glück beim Sex. Alles ganz normal, fast langweilig, bis die kleine Tochter des einen Paares beim Badeausflug plötzlich fast ertrinkt. In dem Moment breitet sich der Schock über die Familie aus, aber auch über diese Erzählform. Der Film springt dann zurück, erzählt Episoden nochmal mit alternativen Enden und man spürt ein bisschen, dass der Regisseur Laurinas Barreša ein studierter Mathematiker ist. Denn man könnte sagen, hier haben wir es mit einer quantentechnischen Dramaturgie zu tun. Und davon wollte er mir erzählen, als ich ihn in Locarno getroffen habe.
In der Mathematik geht es um abstrakte Objekte und Ideen, die nicht physisch existieren. Alles spielt sich im Kopf ab. Und das hat mir geholfen im Umgang mit Film und Fiktion. Aber die Schönheit des Films liegt darin, dass man das Abstrakte und Konkrete, das Rationale und Emotionale, alle Ebenen miteinander verbindet. Das funktioniert nur im Kino, in der Dunkelheit und Konzentration, wo sich die Wirkung des Films ohne Unterbrechung entfalten kann.
When you cannot stop it, that's when film works for you, yeah.
Also, Dry Drowning ist wirklich intelligentes, modernes Kino, ein wirkliches Erlebnis und eine wahre Entdeckung in Locarno gewesen.
Der große Preis der Jury ging nach Österreich für Mond und eine Regisseurin, die von vielen als das größte Talent des österreichischen Kinos gilt.
Ab heute muss man sagen, ist sie nicht nur ein angebliches Talent, sie ist es wirklich, das ist jetzt zementiert. Kurtwin Ayub hat vor 2 Jahren auf der Berlinale den Preis als beste Debütantin erhalten, damals mit dem Film Sonne. Jetzt dreht sie den zweiten Teil Mond, also es ist eine Sonne-, Mond- und Sterne-Trilogie. Regie, die wir da sehen werden, eine abgefahrene Geschichte über eine Wiener Martial Arts Kämpferin, die ihre Karriere an den Nagel hängen muss und dann ein Angebot bekommt, in Jordanien drei Teenagerinnen zu trainieren. Aber als sie da ankommt, merkt sie, die drei Mädchen, die wollen gar nicht trainieren. Die werden zu Hause festgehalten, dürfen nicht ins Internet und plötzlich muss diese westliche Frau aus Wien sich überlegen, darf ich hier eingreifen? Darf ich helfen? Bin ich diese weiße Helferin aus dem Westen, die diesen armen Mädchen hilft? Das ist eine sehr schöne Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen Arten, wie Frauen unterdrückt werden. Gleichzeitig sucht sie nach den Grenzen, wie Frauen sich einander helfen können. Das hat die Regisseurin jedenfalls in Locarno erzählt.
Genauso wie diese White Savior Stories erzählt werden oder auch diese Soap Operas, die in einem arabischen Raum erzählt werden, wollte ich genau diese beiden Dinge zusammenführen. Und jeder glaubt, okay, die Martial Arts Fighterin kommt dahin und klärt alles auf und so. Und das ist so wie in einem konventionellen Actionfilm wird das jetzt vielleicht so sein. Mein Hauptziel war, das zu brechen.
Mond ist wirklich ein fantastischer Film, toll und realistisch. Diesem Film gönne ich ein Riesenpublikum und ich glaube, ab heute hat er dieses Publikum sicher.
Sagen die Preise für Sie etwas über die Qualität dieses Jahres, über die erste Saison von Festivalpräsidentin Maya Hoffmann aus?
Ja, das war schon auf jeden Fall ein sehr wilder Wettbewerb. Klar, ich hatte jetzt auch zum Beispiel den Schweizer Regiezwillingen Ramon und Silvan Zürcher einen Preis gegönnt. Ich mochte ihren Film Der Spatz im Kamin einfach. Aber der Wettbewerb war zu einem eine Entdeckungsreise. Also wir haben dieses moderne Kino aus Litauen kennengelernt. Es gab herausforderndes politisches Dokumentarkino, ein 4-stündiger chinesischer Film über die ausbeuterischen Tendenzen im Textilbetrieb in China. Also wirklich ein unglaublicher Trip da in diese Ausbeutungsmechanismen. Es gab Filme, die als Genrefilme Metaphern waren auf die türkische oder algerische Gegenwart. Das war ein wirklich vitaler Wettbewerb, eine Bandbreite auch, für die sich Locarno nicht schämen muss und wo es auch ganz selbstbewusst konkurrieren könnte mit anderen Festivals.
Und sagt das wiederum was aus über das vierte Jahr des künstlerischen Leiters Jonah Nazzaro?
Ja, ich glaube, jetzt im vierten Jahr sieht man, dass er das Festival dorthin gebracht hat, wo er es immer hinbringen wollte. Zum einen dieser außergewöhnliche Wettbewerb, wo man auch radikale Erfahrungen machen kann, ästhetischerweise. Auf der anderen Seite die Piazza Grande, also das große Freiluftkino. Immer ein Problemfeld für die Kuratoren. Was zeige ich da? Wie kriege ich 8000 Leute jeden Abend auf diesen Platz? Und das ist ihm gelungen. Mit einer klugen Programmierung, mit großen Stars, die da waren. Also Locarno zeigt sich auch als Trendsetter, denn dieser smarte Genrefilm, der ist gerade wirklich drauf und dran, den Autorenfilm abzulösen und das ist eine Heimat geworden für diese Art von Film Locarno. Und damit muss ich sagen, ist es bestens für die Zukunft aufgestellt.
Patrick Wilinski über die Leoparden und das Festival in Locarno 2024. Der Christopher Street Day gegen die traditionelle Queer Pride vor einer Woche in Bautzen waren Rechtsextreme und ihre neonazistischen Trittbrettfahrer so beängstigend massiv aufgetreten, dass die Veranstalter sich nicht trauten, ihre Abschlussparty zu feiern. Heute, 2 Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen, ging der CSD in Leipzig mit einer Demo zu Ende, im Vorfeld von vielen Drohungen gegen queere Menschen begleitet. Mit Sprecherin dieses CSD, Jasmin Grävel, habe ich gesprochen. Schönen guten Abend.
Ja, hallo.
Einige 100 homophobe, rassistische Rechtsextremisten waren da, aber sie verzogen sich ganz offiziell, nachdem sie vom großen Polizeiaufgebot eingekesselt und namentlich registriert wurden. Also alles gut am Ende?
Also was unsere Demonstration angeht, ist auf jeden Fall alles gut gelaufen, auch aufgrund der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen, die getroffen worden sind. Das war halt in diesem Jahr eben notwendig, auch mit mehr Polizei vor Ort. Also wir sind sehr froh, dass so viele Menschen mit uns auf den Straßen waren. Über 20.000, 21.000, die genaue Zahl kann ich ehrlicherweise jetzt auch nur schätzen. Aber es waren so viele Menschen und die Rechten waren in ihrem Kessel und damit ist mein Kommentar an der Stelle zu denen auch alles gesagt.
Die Befürchtung war ja, dass nach allem, was in Bautzen passiert ist, weniger Teilnehmende in Leipzig sein werden. Das hat sich nicht bestätigt. Es ist ja, ich habe es schon gesagt, das Polizeiaufgebot zur Sicherheit des CSD verstärkt worden. Ist das für Sie eine gute Nachricht? Fühlten Sie sich tatsächlich beschützt?
Das ist in diesem Jahr eben eine besondere Situation gewesen. Ja, wir fühlten uns dadurch auch geschützt, obwohl es eigentlich ungewöhnlich ist, dass so viel Polizeiaufgebot dafür da ist, um einen CSD, eine friedliche Demonstration für queere Rechte in der Form zu schützen. Es ist eigentlich in der Vergangenheit nie notwendig gewesen, aber das war eben in diesem Jahr so.
Nach Bautzen hatten sich einige Queer-Beauftragte der Länder jetzt in Leipzig angekündigt. Gab es darüber hinaus Unterstützung von der sächsischen Politik, von der sächsischen Regierung oder war die mit Wahlkampf beschäftigt?
Wir haben Unterstützung von unterschiedlichster Seite bekommen, ob aus der Politik oder auch darüber hinaus. Wir sind für jede Form der Unterstützung dankbar gewesen, die entweder vor Ort da war oder auch uns über die sozialen Medien erreicht hat.
Es war aber so, dass Politiker aus Sachsen Bautzen klein geredet haben. Hatten Sie das Gefühl, es hat sich jetzt innerhalb dieser Woche etwas verändert?
Also ich glaube, den Politikern und PolitikerInnen ist auch bewusst, in was für einer Situation wir eben nun auch sind und dass niemand möchte, dass Bilder wie in Bautzen irgendwie zur Normalität für alle werden. Und ich glaube, wir konnten auch heute zeigen, dass wir viele sind und ja lauter sind und sichtbarer sind und wir uns gegen rechte Vereinnahmung auch stellen.
Wie haben Sie das jetzt persönlich erlebt? Wie war diese Atmosphäre?
Also ich persönlich war auch mit einem mulmigen Gefühl erstmal heute Morgen zum Augustusplatz gekommen und wusste nicht, was wird passieren, wird alles so sicher ablaufen, wie es möglich ist, gibt es irgendwelche Zwischenfälle, das ist Gott sei Dank nicht passiert, also ich bin wirklich sehr, sehr glücklich und erleichtert und da fällt unserem gesamten Team auch echt ein Riesenstein vom Herzen, dass das in unserem Sinne so bunt und vielfältig und positiv gelaufen ist und wir viele glückliche Menschen dabei hatten, von überall her, nicht nur aus Leipzig.
Genau, das wollte ich nämlich auch noch wissen. Ist die Solidarität jetzt wichtiger denn je? Es gibt ja noch ein CSD Insights Ende des Monats.
Die Solidarität ist wichtig und jetzt auch wichtiger denn je. Wir haben auf unserer Demo und auch bei der Kundgebung schon darauf aufmerksam gemacht. Bitte unterstützt auch noch alle CSDs, die hier noch stattfinden, vor allem in den kleinen Orten. Das ist einfach super wichtig. Da sind die Gegebenheiten nochmal anders. Unterstützung in jeder Form ist einfach essentiell, gerade in diesen Zeiten.
Die Gewerkschaft der Polizei hat heute nach der Demo in Leipzig gesagt, und das hat sie ja nicht zum ersten Mal gesagt, aber betont, sie wünscht sich eine Reform des Versammlungsrechts, um im Fall des Falles auch den CSD besser schützen zu können. Am Demonstrationsrecht zu schrauben ist ja immer eine sehr diffizile Sache. Wie stehen Sie dazu?
Ja, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Das ist eine schwierige Sache, wie und wo man da noch Veränderungen vornimmt. Also es herrscht Meinungsfreiheit hier in Deutschland. Wir sind in einer Demokratie. Es herrscht auch Versammlungsfreiheit. Das heißt, man muss den Menschen eben ermöglichen, ihre Meinung da auch zu vertreten. Dass uns das persönlich natürlich überhaupt nicht gefällt, ist klar. Ich muss das in dem Moment erstmal auch so zur Kenntnis nehmen. Und das ist auch gut, dass wir in einer Demokratie eben allen die Möglichkeit geben, sich zu äußern, wenn aber bestimmte Grenzen überschritten werden, wenn Hass und Hetze verbreitet werden, wenn es zu Übergriffen und Angriffen in irgendeiner Form kommt, dann ist auch für mich persönlich da die Grenze erreicht.
Jasmin Grevel vom CSD Leipzig, danke für Ihre Zeit und noch einen sehr, sehr schönen Abend.
Dankeschön.
Als Norwegen vor 2 Jahren Gastland auf der Frankfurter Buchmesse war, hörten viele Menschen zum ersten Mal von den Samen. Dabei war dieses Jahr geprägt durch die Präsentation dieses einzig indigenen Volks Europas, das den nordischen Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig im selben Jahr ausrichtete. Seit 2022 unterstützt das Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste auch ein Forschungsprojekt des Museums Europäischer Kulturen in Berlin, das erste Ergebnisse über die samische Kultur im Rahmen der Europäischen Kulturtage in einer neuen Ausstellung präsentiert. Direktorin ist Elisabeth Tietmeier und am Telefon. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was alles steckt hinter dem Ausstellungstitel Aimuin?
Es ist ein großes, großes Forschungsprojekt, gemeinsam mit Partnern aus Nordeuropa und mit vielen verschiedenen Vertreterinnen, Künstlerinnen von Communities in Sápmi. Also es geht bei diesem Projekt um das Kulturerbe der einzigen indigenen Gruppe in Nordeuropa. Und wir haben im Museum über 1700 Objekte und Fotografien von den Samen aus historischer Zeit
Bei einem so großen Depot, was können Sie uns erstmal, bevor wir zur Ausstellung kommen, über die Sammlungsgeschichte des MEC sagen?
Das MEC hat verschiedene Vorläuferinstitutionen. Das MEC selber ist 1999 gegründet worden aus dem Museum für Deutsche Volkskunde und der Abteilung Europa des damaligen Museums für Völkerkunde. Also das war das Ethnologische Museum heute. Und die Abteilung Europa hatte ihre Ursprünge in der Königlich-Preußischen Kunstkammer und dort waren unter anderem 2 samische Schamanentrommeln. Und das ist quasi der Beginn der europäischen Sammlung. Und das sind die frühesten Objekte, die das Museum hat aus dem 18. Jahrhundert.
Nun heißt ja der Untertitel der Ausstellung Samisches Kulturerbe wieder ver-binden. Warum ist das notwendig? Vielleicht können Sie uns auch noch mal die politischen Hintergründe ein bisschen erläutern, damit wir alle erfahren, was der Grundgedanke, den Sie ja schon kurz angerissen haben, dieses Forschungsprojekts ist, beziehungsweise auf welcher Grundlage Sie arbeiten.
Die Sammlung sind von verschiedenen Männern zusammengetragen worden, viele privat, aber auch im Auftrag des damaligen Museums für Völkerkunde. Damals war es die vorherrschende Meinung in der Wissenschaft, dass diese Menschen zu den geschichtslosen bzw. schriftlosen Völkern gehörten, deren Kultur im Verschwinden begriffen war durch die Industrialisierung der Mehrheitsgesellschaften. Und darum ist man losgegangen und hat versucht, das Leben quasi der Samen festzuhalten in der materiellen Kultur. Also man wollte diese vermeintlich verschwindende Kultur vor dem Untergang retten, indem man eben materielle Kultur sammelte. Und das war alles im kolonialen Kontext gesammelt worden. Genauso wie man damals Objekte aus Afrika, Ozeanien und den Amerikas gesammelt hat. Es war überhaupt gar kein Thema damals, dass die Samen kolonisiert wurden von den Mehrheitsgesellschaften. Das ging ja schon im 14. Jahrhundert los und die Auswirkungen sind bis heute zu spüren. Ja, man hat ja nie vom innereuropäischen Kolonialismus gesprochen. Dessen sind wir uns eigentlich heute erst bewusst. So lagern die Objekte bei uns im Keller, im Depot. Natürlich gab es hin und wieder mal Ausstellungen, aber es wurde eigentlich nicht so viel damit gemacht. Und jetzt mit unserem Projekt sieht es so aus, dass wir mit unseren Partnern in Nordeuropa zusammenarbeiten. In Schweden Jokkmokk Aite Museum oder mit dem Sida Museum in Inari in Finnland und auch mit dem Projekt Davidat Doiskas über die samischen Sammlungen in deutschen Museen. Und die haben uns wiederum auch Künstlerinnen, Forscherinnen und so weiter vermittelt, die dann zu uns kamen, 3 Wochen lang mit uns zusammengearbeitet haben. Sie waren in den Sammlungen, haben sich mit den Objekten befasst und sind dann über das Handwerk, sie sind ganz professionelle Kunsthandwerkerinnen, über das Handwerk konnten sie wieder sich mit dem Erbe der Vorfahren, der Ahnen verbinden. Das ist wirklich fantastisch anzusehen.
Das heißt aber ja auch, das muss sich über Jahrhunderte, zumindest Jahrzehnte verändert haben, weil Sie haben am Anfang unseres Gesprächs gesagt, das vermeintlich verlorene Kulturerbe, wenn jetzt Künstlerinnen und Künstler sich neu verbinden, dann muss es doch einen Bruch gegeben haben oder eine Veränderung.
Ja, es gab ja diesen sogenannten Lapplandkrieg im Zweiten Weltkrieg, wo die Deutschen mit den Finnen verbündet waren und dann nach dem Verlust verbrannte Erde hinterlassen haben in Nordfinnland und Nordnorwegen. Das heißt, das ganze Gebiet wurde zerstört, Menschen ermordet und natürlich die Kultur der Sapmi auch zerstört. Zumindest die damalige in der Region. Und wir haben aus dieser Region Objekte von der vorhergegangenen Zeit. Und das ist so fantastisch. Und da waren sie unglaublich erstaunt, wie viel historisches Material wir haben in unserer Sammlung.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird es präsentiert, wenn Sie sagen, dass die Künstlerinnen und Künstler, dass Forscherinnen und Forscher erstaunt waren über das, was das MEC in seinem Depot über die samische Kultur zu bieten hat. Was ist jetzt zu sehen bei Ihnen?
Also das ist keine herkömmliche Ausstellung, das muss ich vorneweg sagen. Es ist ein Zwischenergebnis unseres Forschungsprojektes. Wir haben all unsere Objekte aus dem Keller in einen Ausstellungsraum gebracht, haben dort neue Studiensammlungsschränke gekauft haben die Objekte dekontaminiert, denn sie waren alle kontaminiert, wie das üblich ist bei vielen ethnografischen Objekten. Und dann haben wir sie neu geordnet, nach neuen Kriterien, zusammen mit unseren Partnerinnen. Denn sie waren erst geordnet nach unseren westlichen Kriterien. Das haben wir geändert, also zumindest teilweise. So, und jetzt sind die Objekte alle zu sehen. Wir haben noch nie eine Studiensammlung so öffentlich gemacht. Das andere ist, es war vor einigen Monaten noch ein Arbeitsraum, der für die Künstlerinnen, für die Kunsthandwerkerinnen. Dort haben sie gearbeitet. Das war ein geschützter Raum. Dort haben sie gearbeitet, haben sich inspirieren lassen von den Objekten. Sie haben die Objekte aus den Schränken genommen, haben sich überlegt, was sie machen können. Und dann waren die Werke fertig und sie haben sie uns überlassen. Dann haben wir jetzt diese Werke alle ausgestellt und oft einen Vergleich mit den kulturhistorischen Objekten hergestellt. Das heißt, sie finden unter einer Haube eine alte Frauenmütze und mehrere neue. Und man sieht genau, wie sie sich haben inspirieren lassen von den kulturhistorischen Dingen. Also das ist wirklich fantastisch anzusehen.
Sie sagen, es liegen jetzt erste Ergebnisse vor. Bis wann dauert das Forschungsprojekt? Was ist da geplant und mit welchem Ziel?
Ja, das ist eine gute Frage. Es geht offiziell Ende November diesen Jahres zu Ende. Wir wollen aber verlängern, weil Provenienzforschung dauert. Woher kommen die Objekte? Wer hat sie erworben? Wann sind sie erworben? Welche Bedeutungen haben sie? Das haben wir so auch nicht erwartet. Also wir wollen es noch ein Jahr verlängern. Und dann wäre es natürlich fantastisch, wenn diese Objekte zurückgehen würden nach Sapmi. Das ist jetzt unsere persönliche Meinung. Das haben wir natürlich nicht zu entscheiden. Denn wir sind der Meinung, die Objekte sollen dort sein, wo sie ihre größte Wirksamkeit entfalten. Und das tun sie nicht in Depots im Keller.
Elisabeth Tietmeier, die Direktorin des Museums Europäischer Kultur in Berlin, über die Ausstellung bzw. das Forschungsprojekt Aymuin samisches Kulturerbe wiederverbinden. Die Ausstellung ist zu sehen bis zum 7. Januar. Frau Tietmeier, vielen Dank und einen schönen Restabend.
Ja, danke schön. Ihnen auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Gilles Chevalier.
Laute Beats, Neonfarben, Pailletten, Federboas, Glitzer im Gesicht, viel nackte Haut und ausgelassene Laune. Zehntausende Menschen feierten in Berlin bei der dritten Ausgabe der Technoparade Rave the Planet mit Love Parade-Gründer Dr. Motte. Rund 300 Künstler und 30 Wagen waren laut Veranstalter bei der riesigen Partydemo zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor dabei. Zum Auftakt sprach unter anderem Dr. Motte, der mit bürgerlichem Namen Matthias Rohing heißt. Liebe sei stärker als Hass und Gewalt, sagte er zum diesjährigen Motto Love is stronger. Kulturstaatsministerin Claudia Roth schickte eine Audiogrußbotschaft. Techno sei mehr als Krach und ein elementarer Bestandteil der Berliner Kulturszene. Rave kenne keine Herkunft, kein Geschlecht und keinen sozialen Status, so Roth weiter. Die Partydemo will für Frieden, Liebe und für den Schutz der elektronischen Tanzmusikkultur einstehen. Zudem fordert sie etwa den Schutz von Clubs und Veranstaltungsorten und Abrüstung auf allen Ebenen. Die Berliner Technokultur zählt mittlerweile zum immateriellen Kulturerbe in Deutschland. Unter den Finalisten beim sogenannten Studenten-Oscar ist auch ein Absolvent der Filmuniversität Babelsberg. Die Filmakademie in Los Angeles nominierte den Kurzfilm Kruste von Jens-Kevin Georg in der Sparte Spielfilm. Der 1994 geborene Regisseur schaffte es damit unter die besten 28 Produktionen von insgesamt fast 2700 Einreichungen von Filmhochschulen aus aller Welt. Die Preise in 4 Kategorien werden am 29. Oktober in Kalifornien verliehen. Weitere Sparten sind Dokumentarfilm, Animation und Experimentalfilm. Am Ende holen 3 Filme in jeder Kategorie den Studenten-Oscar in Gold, Silber und Bronze. Im vergangenen Jahr holte die deutsche Regisseurin Tamara Denic mit ihrem Abschlussfilm Ishtina Wahrheit an der Hamburg Media School in der Sparte Narrative den Studenten-Oscar in Bronze. US-Pop-Ikone Madonna hat zu ihrem 66. Geburtstag die Ausgrabungsstätte der versunkenen Stadt Pompeji in Süditalien besucht. Bei ihrer Visite kündigte Madonna spontan an, die Kosten für ein Theaterprojekt für Jugendliche und Kinder aus der Region für ein ganzes Jahr zu übernehmen, wie der Archäologiepark mitteilte. Das Jahresbudget des Projekts beträgt demnach 250.000 Euro. Am Abend ihres Geburtstags ließ sich Madonna zunächst vom deutschen Leiter der archäologischen Stätte Gabriel Zuchtriegel durch die bei einem Ausbruch des Vesuv verschüttete Stadt führen. Danach traf sie auf die Gruppe des Projekts Sogno di Volare, zu Deutsch Ich träume vom Fliegen, die ein klassisches Theaterstück im Teatro Grande von Pompeji aufführte. Sogno di Volare wird von dem Archäologiepark mit dem Ziel gefördert, die lokale Bevölkerung in das kulturelle Leben der UNESCO-Stätte einzubeziehen. Es soll junge Menschen aus der Region rund um Pompeji in der süditalienischen Region Kampanien ansprechen, unterstützen und fördern. Das Gebiet kämpft noch immer mit einer verhältnismäßig hohen Schulabbrecherquote, Jugendarbeitslosigkeit und Abwanderung.
Für immer mehr Russinnen und Russen ist Wladimir Putins Krieg in der Ukraine nicht alternativlos. Das besagen zumindest aktuelle Umfragen vor dem Vorstoß Kiews in der Region um Kursk. Damit die Stimmung nicht weiter kippt, sollen auch die Geschichtsmuseen in Russland eine Art Wehrbeitrag leisten und Ausstellungen zum Krieg organisieren, ganz im Sinne der Kreml-Propaganda. Florian Kellermann blickt in seinem Bericht zunächst auf das Ende des ersten Kriegsjahrs.
Die russische Invasion in der Ukraine war noch kein Jahr alt. Da traf sich Staatschef Wladimir Putin mit Vertretern von sogenannten patriotischen Jugendorganisationen. Die Frage eines jungen Mannes, ob man nicht schon jetzt an Museen zum Krieg in der Ukraine denken sollte, nahm er dankbar auf. Es ist überaus wichtig, Gegenstände und Informationen zu sammeln, die damit zusammenhängen, wie und wo unsere Soldaten kämpfen und unser Vaterland verteidigen. Wenn wir zurückdenken, wie die Sowjetunion Museen über den großen Vaterländischen Krieg geschaffen hat, das hat genau so begonnen. Praktisch von Beginn des Kriegs an wurden solche Dinge gesammelt. Großer Vaterländischer Krieg, so hieß in der Sowjetunion der Zweite Weltkrieg. Gemäß sowjetischer Geschichtsschreibung begann er allerdings erst mit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion 1941. Die Parallele hat Putin immer wieder gezogen. Sie soll den Angriff auf die Ukraine legitimieren. Heute wie damals gehe es gegen ein faschistisches Land. So absurd diese Behauptung auch ist, sie zieht sich wie ein roter Faden durch die Projekte von Museen im ganzen Land, die sich auf Putins Anregung hin mit dem Krieg gegen die Ukraine befassen. Zu beobachten vor wenigen Wochen bei einer Ausstellung im Geschichtsmuseum der Stadt Tschornogorsk in Sibirien. Ein Soldat hatte Teile seiner Ausrüstung übergeben. Das staatliche russische Fernsehen Rossiya 1 berichtete: Der Helm und die Schutzweste haben Vitali im Kampfgebiet verlässlich geschützt. Sie gingen durch das Feuer feindlicher Angriffe. Jetzt, blitzblank geputzt, werden sie zu Ausstellungsstücken. Sie bekommen einen Ehrenplatz im neu geschaffenen Saal mit dem Titel Zu Ehren des Vaterlands. Die Ausstellung, die der militärischen Spezialoperation gewidmet ist, bleibt dauerhaft. Ebenfalls in den Vitrinen der neuen Ausstellung liegen der Brief eines Kindes an seinen Vater an der Front und eine Gewehrkugel, die einem getroffenen Soldaten herausoperiert wurde. Ähnliche Ausstellungen entstehen derzeit in Museen im ganzen Land. Etwa 200 sind es nach Schätzungen bereits. Die Stadt Nizhny Novgorod hat im März das erste Museum eröffnet, das einzig der Spezialoperation gewidmet ist, wie der Krieg in Russland offiziell heißt, in einem historischen Gebäude im Zentrum. Der Direktor Alexander Zaremba sagte in einem Film des nationalistischen Schriftstellers Sachar Prilepin: Wir haben uns die Ausstellungen anderer Kriegsmuseen angesehen. Da gibt es viel zu wenig echte Exponate, auch in den Museen zum großen Vaterländischen Krieg. Hier haben wir eine Krankentrage, die uns ein Bataillon übergeben hat. Sie ist durchlöchert und blutgetränkt. Weder die Verletzten noch die Bergungseinheit haben die Schlacht überlebt. Wir haben so ein Museum im Zentrum von Nizhny Novgorod gebraucht, wo die Eltern ihren Kindern zeigen können, was Krieg, was echter Patriotismus ist. Die Museen folgen einem Leitfaden, der im vergangenen Jahr im Auftrag des Kulturministeriums entstanden ist. Er umfasst 27 Seiten. Die Ausstellungen sollten, Zitat, dem Mut, der Tapferkeit, der Heldenhaftigkeit der Soldaten gewidmet sein. und die ganze Geschichte des Kriegs umfassen, angefangen bei der russischen Annexion der Krim 2014, die hier Wiedervereinigung der Krim mit Russland heißt. Unter den methodischen Empfehlungen listet der Leitfaden die wesentlichen Propagandalügen des Kreml auf, etwa, dass sich die östlichen Gebiete der Ukraine in Volksabstimmungen für einen Anschluss an Russland ausgesprochen hätten. Das alles erinnere daran, wie Geschichte in der Sowjetunion vermittelt wurde, meint Maxim Kosachmietow, Chefredakteur einer populärhistorischen Zeitschrift. Unsere Regierenden leben gedanklich offenbar noch in der sowjetischen Vergangenheit. Deshalb wiederholen sie die damalige Ideologie der Heroisierung von Soldaten, darunter auch Mörder und Plünderer, die als Kanonenfutter verheizt wurden und posthum zu Helden erklärt werden. Und das soll dann dazu führen, dass mit den heutigen Kindern eine neue, angeblich bessere Generation heranwächst.
Die Ruhr-Triennale. Fazit hat gestern eine ganze Stunde über die Eröffnung des großen Kulturfestivals berichtet. Stefan Keim hatte heute seinen zweiten Großeinsatztag, denn das Programm von Intendant Ivo Wachtenhove war auch am zweiten Tag ambitioniert hochkarätig. Gerade zu Ende gegangen ist die Verbeugung von Kirill Serbrennikow vor Sergei Parachanow, einem Pionier der Filmkunst, der vor 100 Jahren geboren wurde. Serebrennikow hatte über ihn gestern in Fazit gesagt, der Russe mit georgischen Wurzeln habe Poesie und Märchen über sich selbst geschaffen.
I would say that it's pure poetry, created fairy tales about himself.
Kirill Serebrennikow über Sergei Parachanow, den er mit dem Stück Legende ein Denkmal setzen will.
Immer und überall bin ich der Letzte und Schwächste, aber... Ja. Ja. Das ist nicht entscheidend.
Ich breche mich an der Welt mit Liebe.
Legende in der Kraftzentrale in Duisburg heute Abend. Für Fazit war Stefan Keim dort 66 Jahre in 4 Stunden. Was hat Serebrennikow über den Rebell aus Tbilisi erzählt?
Er hat eine Menge über ihn erzählt, aber das Irre ist, dass man an diesem Abend eigentlich gar nicht so genau wissen muss, wer Sergei Parachanow war. Es hilft natürlich sehr, die vielen Verweise zu verstehen, aber es ist eigentlich eine Explosion der Fantasie. Also ich stehe noch direkt in der Kraftzentrale, diesem riesigen und größten Spielort der Ruhr-Triennale. Um mich herum ist die Premierenfeier. Im Hintergrund hat der georgische Kammerchor, der auch in diese Aufführung eingebunden ist, gerade noch gesungen. Es ist wirklich eine rauschhafte Geschichte, die sich auf der einen Seite mit dem auseinandersetzt, was Sergei Parachanow in seinen Filmen erzählt hat, nämlich Volkslegenden, die er dann aber sehr exzessiv erzählt. Also wenn man sich diese Filme anschaut, kann man sogar auf YouTube machen, dann ist das unfassbar für die 60er Jahre mit Reisschwenks, mit einer unglaublich beweglichen Kamera. Ich denke, Christoph Schlingensief muss diese Filme gekannt haben. Sie haben so eine ähnliche körperliche. Und er hat jetzt nicht nachgestellt, Kirill Serebrennikow, sondern er hat diesen Geist auf das Theater übertragen. Ein schäumendes, wildes Ensemble vom Thalia-Theater, gleichzeitig aber auch sehr feinfühlig und feingliedrig in diesen Darstellungen. Sie sind akrobatisch, sie sind unglaublich musikalisch. Es ist wirklich eine theatrale Explosion, die ich hier gerade in sogar über 4 Stunden gesehen habe.
Und was war das Feinfühlige?
Das Feinfühlige ist, dass es ja auch immer um Schicksale geht. Und gerade dieser Parachanow, das hätte wirklich einer der Größen des internationalen Kinos werden können. Godard, Fellini, Antonioni, alle haben ihn ja verehrt. Aber er ist weggesperrt worden, verurteilt worden, in Lager gebracht worden. Und damit hat dieser Abend gerade auch aufgehört, wie dann die hinreißende Karin Neuhäuser, die ich dann doch hervorheben muss, aus diesem wirklich überwältigenden Ensemble, wie sie dann anfängt, aus Stacheldraht noch eine Skulptur zu bauen. Vorher hat sie eine Diva gespielt, eine alte Schauspielerin, und das auch in eine Auseinandersetzung mit der Kunst an sich gebracht. Und das ist das, es ist dann so, Leute wie Karin Neuhäuser schaffen es dann immer auch bei aller Bildgewalt. Serebrennikow hat ja auch das Bühnenbild selbst entwickelt und die Kostüme. Es sieht erst so zusammengezimmert und roh aus, ist dann aber extrem beweglich und wandlungsfähig. Und eben Karin Neuhäuser schafft es, darin auch immer noch eine Psychologie zu setzen, Abgründe zu setzen. Und ich glaube, das hat wirklich fast alle, die hier waren, die Leute sind sofort aufgesprungen und haben riesig gejubelt, total begeistert.
Also das heißt, Serebrennikow hat sein gestern bei uns genanntes Ziel erreicht, dass er diesen russischen Filmrebell berühmt gemacht hat, indem er die Leute heute Abend begeistert hat, ja?
Ja, also es steht groß im Programmheft, er will das Erbe von Sergei Parajanow wiederbeleben. Also nicht einfach nur eine Biografie erzählen oder eine Erinnerung, nichts Museales, sondern wirklich diesen Geist weitertragen. Und da habe ich mir, als ich die Filme gesehen habe, gedacht, boah, wie will das jemand auf dem Theater schaffen? Und er hat es geschafft.
Heute Nachmittag, es war ja ein langer Tag für Sie, hörte es sich in der Bochumer Jahrhunderthalle so an. In deutscher Erstaufführung die Bühnenversion eines queeren britischen Romans aus den 1970er Jahren, The Faggots and Their Friends Between Revolutions. Was für Musiktheater ist das?
Also es zerfällt für mich sehr in zwei Teile, die ich auch von unterschiedlicher Qualität finde. Einmal das Musikalische, da haben wir jetzt ja nur einen ganz kleinen Ausschnitt gehört von Philip Venables, das ist der Komponist des Ganzen, und der hat auf faszinierende Weise wirklich Jahrhunderte der Musik zusammengebracht. Das geht also wahrhaftig von Hip-Hop aus der heutigen Zeit bis zurück zu ganz früher Musik, Renaissance-Klängen und alles dazwischen auch. Und das Ganze wird von einem 15-köpfigen Ensemble gesungen und auch musiziert. Also alle sind Multi-Instrumentalisten, das wechselt immer wieder, das fließt ineinander. Also von der musikalischen Seite ein unglaublich lohnender Nachmittag oder auch Abend, je nachdem, wann man das Stück spielt. Was mich nicht so überzeugt hat, ist der Inhalt. Es geht nämlich eigentlich nur darum, Faggot, das ist ja ein Schimpfwort, ein fieses Schimpfwort für Schwule oder auch für queere Menschen. Und es geht darum, dieser Geschichtsschreibung etwas anderes entgegenzusetzen. Hier geht es um ein Volk der Faggots, das es ursprünglich gegeben hat. Und es gibt auch die Frauen, und die beiden verstehen sich ganz gut. Und durch irgendwie eine Krankheit oder durch eine Störung ist aus den Faggots der Mann entstanden, die Männer. Und die haben dann die Macht übernommen. Also es geht immer um die bösen Männer, die heterosexuellen Männer und die tollen Faggots, die tolle queere Community, die sich so groß mit den Frauen versteht, und dann wird da eine andere Geschichtsschreibung gemacht. Das wiederholt sich aber immer, das ist sehr eindimensional, intellektuell wirklich dürftig, aber musikalisch auch ein ganz ausgezeichneter Abend.
Im Essener Folkwang-Museum waren Sie heute schon vor der Kaffee- und Kuchenzeit bei Rosas und Theresa de Kersmarkers Ypsilon. Standen Choreografie und Ort in einem Zusammenhang?
Ja, also das ist ja eine Geschichte, die Anna-Theresa de Kersmarker jetzt seit einigen Jahren macht, dass sie in Museen arbeitet, Museen inszeniert, auf die Bilder reagiert. Und das ganze Y, habe ich auch erst gesagt, ist aber Y, also der englische Buchstabe, und Y dann natürlich in der Doppeldeutung mit Warum.
Wie konnte ich an ein schlichtes deutsches Y denken?
Ja, ich habe es aber auch zuerst gedacht, weil wir ja nun auch in Essen sind. Aber das Ganze geht aus von einem Bild von Edouard Manet, das einen Sänger aus dem 19. Jahrhundert als Hamlet zeigt. Und die Auseinandersetzung mit Hamlet zieht sich da durch. Das ist dann so dargestellt, wie man so Schauspieler, Bühnendarsteller mit einem Bein vorne, mit einem Degen an der Seite und dem Arm vorne. Das übernehmen erst drei Tänzer, und dann gehen sie aus dieser Haltung heraus, nehmen uns mit durchs Museum. Einer macht dann im nächsten Raum, wo auch ein Bild von Manet hängt, und zwar eine Granate, ein mörderisches Bild. Da gleitet sie dann in den Wahnsinn. Es gibt aber auch noch ganz andere Reaktionen auf die Kunst, zum Beispiel eine Berglandschaft von Caspar David Friedrich, vor der ein Tänzer sich weitgehend im Kopfstand bewegt, und die gespreizten Beine haben dann genauso diesen Raum, der auch zwischen den Bergen ist. Also es werden immer die Bilder aufgenommen, in Körperlichkeit überführt, und dann geht der freie Tanz los. Und das ist so eine Aufführung, da kann man auch selbst entscheiden, wie lange man drin bleibt. Die läuft 4 Stunden von 14 bis 18 Uhr, und man kann so lange gucken, wie man möchte. Ich finde das auch sehr faszinierend.
Stefan Keim, der jetzt Feierabend hat, über den zweiten Tag der 13. Ruhrtriennale mit Why, The Faggots and the Friends Between Revolutions und Legende. Tobias Wenzel hat sich durch 6 Zeitungstage zurückgeschmökert. Womöglich bleibt ihnen bei seiner Kulturpress-Presseschau am Ende die Spucke weg.
Die Welt wirkt düster, ist aber auch reich an neuen Trends, konnte man den Feuilletons dieser Woche entnehmen. Der neue TikTok-Trend heißt Raw-Dogging und wird im Flugzeug ausgeübt, schrieb Peter Neumann in der Zeit. Ursprünglich stand der Begriff Raw-Dogging nur für ungeschützten Sex. Nun meint er etwa das Nichtstun als Passagier auf Langstreckenflügen, ohne sich vor möglicher Langeweile zu schützen, indem man etwa einen Film ansieht, ein Buch liest, Musik hört oder auch nur isst oder trinkt. Besonders werde das Raw-Dogging von Männern betrieben, erläuterte Neumann. Es geht darum, mentale Stärke und Selbstdisziplinierung zu zeigen. Natürlich alles gut dokumentiert auf Social Media. Erst kürzlich ließ sich der norwegische Fußballer Erling Haaland von Manchester City auf einem 7-stündigen Flug mit seinen Mannschaftskollegen dabei filmen, wie er einfach nur auf die Kopflehne vor ihm starrte. Keine Pointe, schrieb Peter Neumann weiter in der Zeit und ergänzte: Man wird den unerschütterlichen Blick nach vorne schon bei den Wahlen Anfang September in Thüringen und Sachsen dringend brauchen können. Die Sehnsucht nach einer autoritären Führerpersönlichkeit, nach Aufregung, nach Spektakel, nach Rachsucht, das alles ist im Menschen angelegt, sagte der österreichisch-US-amerikanische Schriftsteller und Regisseur Georg Stefan Troller im Gespräch mit der Zeit. In einem Keller in Wien versteckt, entkam der Sohn eines jüdischen Pelzhändlers den Nazis. Nun blickt er im wahrhaft biblischen Alter auf sein Leben und auf unsere Welt. Hätten Sie gedacht, dass Sie nach allem, was Sie in Ihren 102 Jahren schon erlebt haben, noch einmal so eine aufgewühlte Welt vorfinden würden wie in diesen Zeiten? Fragte die Zeit, und Troller antwortete unter anderem: Im Moment scheint es mir, dass der Mensch sich in der Tat in sein eigenes Unglück stürzen will. Viele finden die Demokratie nicht spannend genug und wollen stattdessen die Anarchie oder die Autokratie. Ich glaube, der Mensch ist sein eigener schlimmster Gegner. Bei solch einer deprimierenden Analyse der Gegenwart kann man einen weiteren Trend zumindest nachvollziehen. Den Trend zu Wohlfühlcomputerspielen, zu sogenannten Cozy Games. Flucht in heile Pixelwelten, lautete der Untertitel von Achim Fehrenbachs Artikel für den Tagesspiegel. Kriegssorgen, Corona, Klimawandel. Im Stardew Valley gibt es nichts davon, stellte Fehrenbach eines dieser Wohlfühlspiele vor. Das malerische Tal mit dem Städtchen Pelican Town ist meilenweit von der überforderten Komplexität des modernen Lebens entfernt. Hier wohnen durchweg nette, entspannte und hilfsbereite Menschen, die immer Zeit für einen kleinen Plausch haben. Statt Sorgen in der realen Welt, also stressfreies Genießen in der virtuellen heilen Welt. Doch hilft es wirklich, sich in Cozy Games zu flüchten? Fragte Fehrenbach. Lassen sich die Probleme der Welt einfach wegspielen? Ob Frauke Rostalski wohl auch Cozy Games spielt? Vermutlich nicht, denn die Strafrechtlerin, die auch Mitglied im Deutschen Ethikrat ist, scheint nicht der Typ fürs Flüchten vor der Realität zu sein. Sie deutet vielmehr mit dem Finger auf Probleme, etwa im Zusammenhang mit Corona. Die RKI-Protokolle zeigen, wie die Politik willentlich die wissenschaftlichen Befunde übergangen hat. Juristisch ist das anzufechten, schrieb Rostalski in der FAZ. Eine Pandemie der Ungeimpften hat es nicht gegeben. Die RKI-Protokolle zeigen, dass dies in dieser Zuspitzung unzutreffend war. Gleichwohl wurden Ungeimpfte für viele Monate fast vollständig aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen. Frau Rostalski hatte schon in der Woche davor zusammen mit Svenja Flasspöhler, Elisa Hofen und Juli C., ebenfalls in der FAZ, gefordert: Wir müssen die Corona-Jahre endlich aufarbeiten. Fehler passieren, shit happens, urteilte dagegen Thomas Fischer, wie Rostalski Strafrechtler, auf spiegel.de. Er empfand das Aufarbeiten als einen unangenehmen Trend unter Deutschen. Für sie sei das nachträgliche Besserwissen typisch. Und er ergänzte: Ich zum Beispiel fände eine Aufarbeitung des völkerrechtlich überaus zweifelhaften Jugoslawienkriegs oder des 20-jährigen völkerrechtswidrigen und sinnlosen Kriegs gegen Afghanistan definitiv näher liegend als eine jahrelange Erkundung, wann das RKI wohl welchen Fehler hätte vermeiden können oder ob Frau Merkel den Putin-Hund hätte vergiften sollen. Apropos Hund. Hans Zippert ließ sich von der Nachricht inspirieren, dass die deutschen Tierheime zurzeit überfüllt sind. Er empfahl die Adoption eines Hundes. Es kann eigentlich wenig schiefgehen, schrieb er in seiner satirischen Kolumne für die Welt. Während ein Phänomen wie Regretting Motherhood durchaus existiert, hat man noch nie etwas von Regretting Frauchen sein oder Herrchenhood gehört. Neben dem Trend, das Muttersein zu bedauern, gäbe es den noch neueren Trend Regretting Fatherhood, berichtete Marie-Louise Goldmann in der Welt. Nun bereuen also Männer, dass sie Väter geworden sind. Wenn man allerdings liest, was Jochen Schmidt in seiner Kolumne für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung über seine Kinder schreibt, dürfte manch einer bereuen, kinderlos zu sein. Schmidt hat mit seinen Kindern fasziniert Olympia im Fernsehen geschaut. In seinen Worten: Am interessantesten fanden wir, wie die Boxer in der Kampfpause in einen Trichter spucken. Meine Kinder wollten wissen, was mit der ganzen Spucke passierte und ob sie, wenn sie von Ronaldo wäre, wertvoll wäre.
Die Kulturpresseschau von und mit Tobias Wenzel in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.